Moin und herzlich willkommen zu Folge 8 und einem Interview mit Dr. Alexandra Wittmer zum Thema Burnout.
Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie, genau wie du, Dr. Stefan Polten.
Ja, herzlich willkommen und hallo. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Heute zu einer spannenden neuen Episode des Podcasts Gesundheit to go. Und heute bin ich nicht alleine. Ich habe die wunderbare Dr. Alexandra Wittmer an meiner Seite, beziehungsweise wir skypen gerade und schneiden das mit. Eine Expertin zum Thema unter anderem Burnout. Und vielleicht bist du so lieb, Alexandra, und stellst dich einmal kurz vor. Für die wenigen, die dich noch nicht kennen.
Hallo Stefan, ich freue mich, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ja, gerne. Ich stelle mich vor. Also mein Name ist Alexandra Wittmer. Ich bin Ärztin und Psychotherapeutin, Bloggerin und Podcasterin auch. Und ich habe eine Webseite und einen Blog gestartet, wo ich Alleinerziehende unterstütze, einen Burnout vorzubeugen, um wieder mehr in Energie und in ihre Kraft zu kommen. Das mache ich sozusagen nebenberuflich aktuell noch und hauptsächlich bin ich in Teilzeit angestellt in einem psychosomatischen und psychotherapeutischen Versorgungszentrum, wo ich alle möglichen psychischen Erkrankungen betreue und mein Schwerpunkt liegt aber auch dort bei der Burnout. Also da geht es nicht um Burnout-Prävention, sondern ums Burnout an sich.
Ja, das ist ja gleich mal ein guter Einstieg, denn Burnout ist ja so ein Wort, das ich so meiner, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke mal so in den letzten, gefühlt für mich, so 5 bis vielleicht auch 10 Jahren, so in dem Zeitraum, unheimlich ausgebreitet hat. Ich glaube, heute hat das Wort jeder mal gehört und wahrscheinlich kennt auch jeder irgendwie einen, der zumindest sagt, er hätte einen Burnout. Was würdest du denn sagen, wie viele Menschen Burnout haben in Deutschland, deiner Erfahrung nach?
Möchtest du jetzt genaue Zahlen haben? Die kann ich
nicht sagen. Ja, aber so ungefähr kann man sagen, jeder Zehnte oder jeder Hundertste? Oder was würdest du so schätzen oder sagen, wie viele Leute das Thema betrifft?
Also genaue Zahlen kann ich dir wirklich jetzt nicht sagen. Jeder Zehnte, glaube ich, finde ich, ist ein bisschen zu viel. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man dieses Wort nicht so inflationär gebraucht. Ja. Oft steckt ja hinter diesem Burnout auch, stecken ja auch andere Erkrankungen, also wie häufig zum Beispiel eine Depression, und viele verstecken sich halt hinter diesem Wort Burnout, weil es halt einfach cooler, moderner oder wie auch immer klingt. Und da muss man aber sehr doll aufpassen, zwischen diesen beiden Bildern zu unterscheiden oder diesen Erkrankungen in Anführungsstrichen, weil die Vorgehensweise und die Therapien sehr unterschiedlich sind.
Okay, dann kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, wie erkenne ich denn, dass ich vielleicht Burnout gefährdet bin im Vorhinein? Du sagst, du machst viel mit Prävention, beziehungsweise, dass ich jetzt einen Burnout habe.
Also es gibt 3 wesentliche Kriterien, woran man einen Burnout erkennt. Das erste ist die, so heißt es, die emotionale und körperliche Erschöpfung. Also jeder von uns hat ein Anspannungsniveau in unserem Körper. Also wenn es uns wirklich gut geht, würde ich mal sagen, liegt man mit der Anspannung ungefähr bei 0 bis 40%. Und je mehr wir zu tun haben, desto höher steigt unsere Anspannung in unseren Muskeln und auch in unserem Denken. Und wenn man sagt, man ist emotional und auch körperlich erschöpft, dann hat man meistens ein Anspannungsniveau von 80, wenn nicht noch bis 100%. Also die meisten, die zu mir kommen, die sagen, okay, es geht gar nichts mehr, die sind fast bei 100%. Und dann merkt man diese emotionale Erschöpfung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, woran man einen Burnout erkennt, ist eine zunehmende Depersonalisation. Komisches Wort, erkläre ich. Ja. Das meint, dass man zunehmend Distanz zu sich selbst, aber auch zu der Umgebung spürt. Also der Partner, die Freundin, die Freunde oder die Arbeitskollegen, die berühren einen wirklich nicht mehr. Oder man kann nicht mehr richtig auf seine Kunden oder seine Patienten eingehen.
Ja.
Und ist immer mehr auf sich fokussiert und entfremdet sich.
Ja, also kann man so pauschal jetzt mal so ein bisschen lapidar sagen, mir ist alles scheißegal, dass man so eine Haltung entwickelt?
Genau, so eine
Scheiße. Okay.
Genau. Und ganz zum Schluss folgt eine reduzierte Leistungsfähigkeit. Die merkt man meistens erst sehr spät, weil Burnout ist ja dafür typisch, ist ja, dass man erst für eine Sache wirklich sehr brennt, sehr aktiv ist und meistens schon die Menschen in der Umgebung wahrnehmen, okay, derjenige, der muss aufpassen, aber man selbst sieht es noch gar nicht. Mhm. Ja, man macht und macht und macht und bis dieser Punkt kommt, dass man sagt, ich schaffe es nicht mehr und man tut und tut und tut und merkt aber, es kommt nichts mehr dabei rum. Das entsteht meistens erst sehr spät am Ende dieser Burnout-Symptomatik.
Ja.
Also dann ist man eigentlich auch schon fast einer Depression sehr nah.
Okay. Das heißt, ist es denn meistens so deiner Erfahrung nach, dass die Menschen selber zu dir kommen oder dass die jetzt so ein bisschen auch lapidar gesagt von dem Partner oder wem auch immer gebracht werden, so nach dem Motto, mein Mann irgendwie, was mit dem ist was nicht in Ordnung, können Sie mal gucken, ob der Burnout hat. Wenn du sagst, die merken das manchmal gar nicht selber, die Betroffenen.
Na, also eigentlich, wenn sie kommen, sind sie schon meistens, also bei mir in der Praxis sind sie meistens schon mitten im Burnout, wenn nicht schon in einer Depression. Und da muss ich ja dann halt schauen, wo ist denn jetzt der Unterschied, weil dann die Therapiefolgen natürlich sehr verschieden sind, wie ich schon angesprochen habe. Dass sie gebracht werden, ist eigentlich seltenst der Fall. Also ich habe jetzt gerade zum Beispiel einen Teamleiter da, der sagte, Mensch, vor einem Jahr, wenn Sie mir gesagt hätten, Sie schleudern darauf zu, hätte ich nie geglaubt und ich wäre auch nie zu Ihnen gekommen.
Ja.
Also man negiert das sehr, sehr lange und dann gibt es irgendwann so einen Punkt, wo der Körper eindeutig zeigt, okay, es geht gar nichts mehr. Viele berichten mir dann, dass sie am Schreibtisch sitzen und sagen, sie sehen da ihren Laptop oder das Blatt Papier und sie können gar nichts mehr. Also sie können nichts mehr schreiben und man ist wie erstarrt.
Mhm.
Und an diesem Punkt kommen die meisten erst dann.
Ja.
Und deswegen bin ich ja auch so sehr für diese Prävention, um das gar nicht so weit kommen zu lassen.
Ja, super. Ja. Geht denn das durch alle beruflichen und gesellschaftlichen Schichten oder kann man sagen, was weiß ich, die Berufsgruppe ist besonders gefährdet, irgendwie Topmanager oder kann das den, keine Ahnung, den kleinen Mann genauso treffen wie den super großen Mann?
Ja, da gab es ja jetzt auch gerade eine Studie zu von einer großen Krankenkasse, die haben geschaut, wer ist denn am meisten betroffen und da kam bei heraus, dass es nicht unbedingt die Topmanager nur sind, sondern auch Studenten, komischerweise, und Alleinerziehende, für die ich ja natürlich nun auch da bin, und aber auch ganz normale Angestellte. Also es geht durch alle gesellschaftlichen Schichten, das ist das, was ich erlebe und es kann jeden betreffen und ein Burnout muss sich nicht nur auf den Beruf beziehen.
Okay.
Das kann auch ausgelöst werden durch private Belastungen.
Ja. Mhm. Da würde mich nochmal interessieren, möchte nochmal nachfragen. Du sagtest ja, der erste Punkt ist diese Anspannung.
Ja.
Kann man das objektiv messen? Weil du sagtest ja körperlich, hast du ja gesagt Muskelspannung. Da könnte ich mir fast vorstellen, das kann man vielleicht sogar messen. Jetzt, du bist ja Neurologin, das heißt mit irgendwie kleinen Messsonden und so, kennst du dich ja wahrscheinlich aus, wo du vielleicht eher Nervenleitgeschwindigkeiten gemessen hast. Aber vielleicht kann man ja auch Muskelanspannung messen. Und emotional, gibt es da irgendwelche Tests oder also kann man es irgendwie objektivieren?
Man kann die Anspannung im Körper durchaus mit dem Biofeedback, ich weiß nicht, ob du das schon mal von gehört hast, messen. Das wird bei uns auch im Institut teilweise angewendet. Ich persönlich mache es nicht. Ich lasse jedem Menschen einfach anhand von Skalen einfach einschätzen, weil also mir das reicht, aber manche brauchen diese Feedback-Kontrolle über solche nachweisbaren Messungen. Und dann kann man, wenn die an diesem Messgerät sind und sehen, okay, die Anspannung ist so und so, kann man dann direkt mit ihnen Übungen machen und dann haben sie gleich den Beweis dafür, aha, wenn ich diese Atemübung mache, diese Achtsamkeitsübung, dann verändert sich ja wirklich was.
Mhm. Okay, spannend. Und mich würde jetzt als nächstes mal interessieren, wenn ich, nehme mal an, ich würde jetzt merken, okay, ich bin so, ich rutsche ins Burnout rein und ich komme jetzt zu dir oder auch vielleicht sonst so in eine durchschnittliche deutsche Praxis oder auch in eine Klinik, die dafür zuständig ist, was erwartet mich denn dann? Dann gehe ich da hin und sage, okay, so und so und es ist jetzt auch, man hat das jetzt festgestellt und objektiviert, okay, der Mann, der Stefan, der kriegt einen Burnout oder hat eins. Was passiert da mit mir?
Es kommt darauf an, in was für eine Klinik man geht.
Okay, was gibt es so für Möglichkeiten oder für Varianten?
Ja, es gibt ja verschiedene Varianten, wie man dann, wenn diagnostiziert wurde, okay, ich habe ein Burnout. Bei uns ist das standardmäßig so, dass derjenige oder diejenige in eine Art Burnout-Gruppe kommt. Da sind ungefähr so 6 bis 8 Menschen zusammen, wo man über 15 Gruppenstunden nach einem gewissen Konzept sich mit dem Thema Burnout beschäftigt.
Ja.
Und ergänzend dazu macht man noch 10 Einzelcoachings.
Mhm.
Und das ist eine ganz gute Kombination, weil immer wieder die Erfahrung ist, dass sich viele dadurch wahnsinnig verstanden und nicht alleine fühlen, wenn sie in dieser Gruppe sitzen und sehen, hey, dem anderen geht's ja genauso. Und was immer wieder sehr erstaunlich ist, die Menschen sind so unterschiedlich, die in diesen Gruppen sitzen, aber dennoch am Ende dieser 15 Gruppenstunden wissen sie, okay, wir sind uns doch alle sehr ähnlich, weil die Persönlichkeiten von Menschen, die einen Burnout bekommen, doch sich sehr ähneln.
Ja. Wie ist so eine typische Persönlichkeit?
Also die meisten haben sehr hohe Ansprüche an sich selbst, weil ich meine, ich bringe mal gerne das Beispiel an von zwei Anwälten, die zusammen in einer Kanzlei arbeiten.
Ja.
Der eine Anwalt kommt abends um 9 nach Hause und sagt, boah, ich habe noch 100 Mails zu beantworten. Wie soll ich das denn noch schaffen? Und ich habe überhaupt nichts hinbekommen und ist völlig erschöpft.
Mhm.
Aber er hat die gleichen Einflüsse wie sein Partner, der auch nach Hause kommt und sagt, wow, ich habe heute wahnsinnig viel geschafft und diese 100 Mails, die mache ich irgendwann morgen oder die nächsten Tage.
Okay.
Also die inneren Bewertungen der Leute sind sehr verschieden und die Leute, die an einem Burnout erkranken, haben meistens sehr hohe perfektionistische Ansprüche an sich und dann auch oft an die Umgebung und treiben sich sehr an.
Ja.
Ja.
Das heißt also, ich das jetzt einfach mal geschätzt ins Blaue, das heißt, ich lerne dann in der Therapie, meine Ansprüche an mich runterzufahren oder meinen Fokus einfach auf was anderes zu legen, also auf den Erfolg statt auf das, was ich noch nicht geschafft habe, oder was lerne ich in der Therapie?
Genau, also du lernst, also ich habe 3 Ansatzpunkte, also das der erste Ansatzpunkt, den wir in diesen Gruppentherapien anbieten, ist zu schauen, wie kann ich mein Anspannungsniveau reduzieren. Da fangen wir an mit allen möglichen Entspannungstechniken, die viele sicherlich auch kennen. Dieses PMR nach progressive Muskelentspannung nach Jakobsen oder Achtsamkeitsübungen oder einfache Meditationsübungen oder autogenes Training. Dort werden viele verschiedene Techniken vorgestellt und auch immer wieder wiederholt, weil es nicht so einfach ist, anfangs das in seinem Alltag zu integrieren und da ein Ritual draus zu machen.
Ja.
Das ist der erste Ansatzpunkt. Am zweiten Ansatzpunkt, an dem wir arbeiten, dass wir schauen, zu gucken, was kann ich denn? Ist das Außen denn wirklich so unveränderbar? Also es gibt bestimmte Bedingungen, die man nicht ändern kann. Also zum Beispiel, wenn ganz feste Termine von außen vorgegeben worden sind, wo man, ja, da hat man einfach keinen Einfluss drauf. Aber vielleicht kann man manchmal selbst entscheiden, ob man statt 6 Termine an einem Nachmittag nur 3 wahrnimmt.
Mhm.
Also was kann ich im Außen ändern?
Ja.
Da gibt es durchaus Möglichkeiten, um dafür das Bewusstsein zu schärfen. Aber der Großteil, den wir da in diesen Kursen bearbeiten, liegt dann darauf, also liegt bei den eigenen inneren Einstellungen. Also das, was du gerade schon gesagt hast, warum ist es denn überhaupt so wichtig, so perfektionistisch zu sein? Was sind denn die Motive dahinter und was brauche ich, um das ändern zu können?
Ja.
Und da wird der Fokus drauf gelegt und wir schauen eigentlich, was für Glaubenssätze bei diesen Menschen dahinter stehen, sich so zu verausgaben und so bis an ihre Grenzen zu gehen.
Ja.
Und das macht den größten Teil der Arbeit aus und der ist auch sehr spannend.
Ja, wie kriegt ihr diese Glaubenssätze raus?
Da gibt es viele verschiedene Techniken. Also das geschieht meistens in den Einzelgesprächen. Wir gucken uns einmal komplett den Lebenslauf von jedem an.
Ja.
Und wie bislang sozusagen die durch ihr Berufsleben oder auch ihr privates Leben gegangen sind. Und daran kann man schon feststellen, was es für Glaubenssätze immer wieder auftreten. Zum Beispiel, Nur wenn ich viel leiste, werde ich anerkannt und bin beliebt. Das ist zum Beispiel ein Glaubenssatz, der sehr häufig bei diesen Menschen vorkommt. Und wir finden das mit Verhaltensanalysen raus. Ja. Sprich, wir gucken sehr genau uns einzelne Situationen an, die der oder die mitbringt und sagt, Mensch, hier war es mal wieder schwierig. Und das ist so ein bisschen so eine Detektivarbeit, würde ich mal sagen.
Ja. Aber deswegen frage ich auch.
Das sprengt hier so ein bisschen den Rahmen, das genau zu erklären.
Okay.
Das sind schon weitgehende therapeutische Techniken, ja.
Okay. Und gewandelt werden die dann durch, ich weiß ja, du machst auch Hypnose. Ist das dann eine Möglichkeit, Glaubenssätze umzuändern? Oder wie macht ihr das? Oder wie machst du das?
Ja, das kann man auch machen. Mit der Hypnose kann man durchaus sehr schnell Veränderungen bewirken. Aber was wichtig ist, in diesen Kursen, dort mache ich nicht direkt Hypnose, aber was wir dort in diesen Kursen machen, ist, dass wir wirklich gucken, also die Leute brauchen neue Erfahrungen.
Ja.
Um mal ein Beispiel zu bringen, wenn ich eine E-Mail schreibe und ich habe meine E-Mail bislang, weil ich so perfektionistisch bin, 10-mal kontrolliert, ob da nicht ein Fehler drin ist.
Mhm.
Dann kriegen sie die Aufgabe, ganz banal, statt 10-mal nur noch 8-mal sie zu kontrollieren. Und das können manche schon nicht mehr aushalten.
Aha, okay.
Also sprich, es geht ums Aushalten von Gefühlen und dann kommen meistens Gefühle von Angst drauf, steigen auf, weil die Angst, die dahinter ist, wenn ich jetzt diese Mail losschicke und da ist ein Fehler drin und der andere das liest, dann könnte derjenige mich eventuell ablehnen und ich werde nicht mehr akzeptiert.
Ja.
Also am Ende steckt oft ja die Angst dahinter, ausgegrenzt zu werden und nicht angenommen zu werden. Und man kann nur diese Glaubenssätze verändern, indem man neue Erfahrungen macht. Und diejenige oder derjenige, der dann diese Übung macht, muss, darf die Erfahrung machen, okay, ich habe sie jetzt nur 8-mal kontrolliert und es ist gar nichts Schlimmes passiert. Und derjenige redet trotzdem noch mit mir und ich bin gut, so wie ich bin. Und das wird stufenweise in so einer Art Hierarchie immer mehr gesteigert, bis man an den Punkt kommt, dass man etwas lässt oder verändert, was einem wirklich, wirklich schwer fällt. Also wo man eigentlich hochperfektionistisch ist, das zu lassen.
Mhm.
Und mit diesen neuen Erfahrungen kann sich langsam ein neuer Glaubenssatz ausbilden.
Okay.
Dieses, ja, also verstanden?
Ich glaube schon, ja.
Ja, okay. Also neue Erfahrungen machen, neues Tun, neues Handeln, auch wenn es komisch anfühlt und sich mit den Ängsten auseinandersetzen.
Ja.
Weil meistens sind es Ängste, die dahinter stecken und ohne die Konfrontation mit der Angst wird sich nichts ändern.
Ja. Ist denn diese Burnout-Therapie, ist das eher ambulant oder stationär so im Schnitt in Deutschland? Weißt du das? Bei euch ist eher ambulant, oder?
Ja, wir machen das ambulant. Es gibt auch Tageskliniken, die das behandeln und auch stationär. Ich glaube, es kommt immer auf die Schwere an und dann geht es aber meistens schon in die Depression. Also wenn man früh genug beginnt, sich damit zu beschäftigen oder auch präventiv tätig zu sein, dann kann das ambulant stattfinden.
Ja. Denn ich denke jetzt mit deinem E-Mail-Beispiel, wenn das jetzt stationär wäre, dann muss der ja beruflich erstmal gar keine E-Mail schreiben, wenn er da irgendwie ein paar Wochen in der Klinik ist. Und deswegen bietet sich ja an, das ambulant zu machen, ne, damit er gleich üben kann.
Genau.
Super, vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte sagen zur Prävention. Wenn ich mich jetzt erkannt habe, oh, ich bin so perfektionistisch und nicht, dass mir sowas passiert. Was rätst du den Menschen, was sie in ihr Leben integrieren sollten, damit es gar nicht erst dazu kommt?
Ich glaube, das kommt dann auf die Personengruppe an. Also das jetzt so grob zu sagen, also jeder braucht da was anderes. Also der eine braucht mir Hilfe, also der eine kann zum Beispiel schlechter mit Konflikten umgehen und geht Konflikten aus dem Weg. Der braucht zum Beispiel eher so eine Art soziales Kompetenztraining.
Ja.
Dann würde ich da den Schwerpunkt drauflegen. Der andere hat Schwierigkeiten, irgendwie Hilfe anzunehmen. Und dann geht es darum, wie kann ich lernen, meine Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Also ich glaube, es kommt immer auf den Schwerpunkt an, weil aber insgesamt führt alles wiederum kann zu einem Burnout führen, wenn man nicht genug Bewältigungsstrategien in den verschiedenen Teilbereichen hat. Also
ein riesiges Feld, mit anderen Worten.
Ja, das ist wahnsinnig.
Wobei wahrscheinlich das, was du jetzt eben sagtest mit dem Perfektionismus, meiner Ansicht nach ist Perfektionismus sowieso ein Glücksverhinderer, auch im allgemeinen Leben. Das ist vielleicht für jeden ganz sinnvoll, wenn er sagt oder wenn er merkt, okay, ich bin so perfektionistisch, vielleicht ist das gar nicht so super toll.
Ja. Genau, und da möchte ich jetzt nochmal gleich ein aktuelles Beispiel anführen. Im Vorgespräch fragte ich Stefan, ob er denn diesen Podcast schneidet. Und er sagte, nein, natürlich nicht. Ich möchte die Authentizität.
Schönes Wort, ne?
Ja, wir wissen schon. Okay. Authentizität erhalten. Okay. Und jetzt konfrontiere ich mich gerade mit meinen Ängsten, das nicht perfekt gesagt zu haben. Und
echt? Bisher fand ich das super perfekt, was du gesagt hast.
Ja,
alles.
Also. Ja, ich will es mal am Beispiel klar machen. Also für mich ist es durchaus eine Konfrontation, jetzt zu wissen, das geht ungeschnitten on air. Und ich habe mich auch versprochen. Das stresst mich auch ein bisschen. Und ich darf jetzt auch gerade erleben, diese Angst auszuhalten, dass jemand sich über mich lustig macht. Aber dann ist das halt so, ach, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ach, hier macht sich keiner lustig.
Die ist irgendwie falsch.
Ich glaube, nein, der Hörer macht sich über mich lustig. Der kennt ja, dass ich mich immer verspreche und so.
Na, also du weißt schon, also das ist zum Beispiel eine Konfrontation.
Okay.
Oder überhaupt hier zu sprechen, das ist immer wieder aufregend, ja.
Gut. Dann vielleicht, wenn, es ist ja so, dein Blog Stark und Alleinerziehend, ich meine alles zusammengeschrieben.de, richtig?
Genau.
Vielleicht magst du nochmal mir erzählen, weil das interessiert mich auch. Unterscheiden sich denn Alleinerziehende burnout-technisch von dem Rest des Volkes? Gibt es da irgendwelche Unterschiede, wo du sagst, okay, ich habe mich darauf spezialisiert, okay, du bist ja selbst gerade alleinerziehend, wie du mir erzählt hast, aber gibt es sonst irgendwie noch einen Unterschied, außer ich sage jetzt mal das Äußere, was du als Unterschied ausmachen würdest, Burnout-technisch?
Also ich finde, sie sind passend zu dieser Studie, die rauskam, deutlich mehr gefährdet, weil die Summation an Belastungsfaktoren, die innerhalb der in kürzester Zeit auf einen einströmen, ist also überdimensional groß. Ich meine, wenn man sich normal vom Partner schon trennt, ohne dass da Kinder da waren, da haben viele schon Liebeskummer und denen geht es monatelang schlecht und viele werden sogar darunter depressiv.
Ja.
Aber in der Situation ist es so, dass man erstens die Partnerschaft kaputt geht und man eigentlich gar nichts mehr machen kann oder man völlig erschöpft ist. Aber das geht ja gar nicht, weil man sich ja um diese Kinder kümmern muss, die immer noch da sind und die, da kann, das haut den, ich sag immer, das haut den stärksten Menschen um, weil man auf so vielen Gebieten weiter funktionieren muss irgendwie und das ist kaum umsetzbar und ich finde das wirklich sehr bedrohlich, weil viele wirklich einen Burnout bekommen oder auch wirklich depressiv werden.
Ja.
Und das hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf die Kinder und deswegen ist es mir so ein Anliegen, da einzuschreiten und wirklich früh präventiv diesen Frauen und auch den einigen Männern, die es gibt, etwas mit an die Hand zu geben und zwar eine emotionale Unterstützung, die es so in dieser Form halt bislang noch nicht gibt.
Ja, super.
Ja.
Das heißt, du hast es eben schon anklingen lassen, es ist immer noch so, dass mehr Frauen das Thema haben, weil mehr Kinder bei Frauen dann landen als bei ihren Vätern. Das ist immer noch so, ja?
Ja, definitiv. Also es sind über 90% der Kinder leben bei diesen Frauen. Und ich finde, es wird Zeit, dieser Personengruppe einfach viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken und das auch ernst zu nehmen.
Ja.
Weil diese Frauen sind ja nicht an sich alle irgendwie unfähig oder nicht lebensfähig gewesen vorher, aber diese Belastungsfaktoren, die von außen kommen, sind wirklich heftig und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen und ich würde sagen, ich bin einiges, dass ich einiges aushalten kann, aber auch mich hat es anfangs und auch immer wieder haut es mich wirklich um, wo ich sage, Mensch, irgendwas läuft doch hier schief, aber ich bin dafür, nicht nur immer auf das äußere System zu schimpfen.
Bringt ja auch wahrscheinlich nichts, ne?
Bringt nichts. Also da läuft einiges falsch, finde ich. Da gibt es viel Verbesserungsbedarf. Aber bis da sich was ändert, sind unsere Kinder groß. Und deswegen bin ich dafür zu schauen, was kann ich denn tun, dennoch tun, jetzt für mich in dieser Situation. Weil uns darf es auch gut gehen.
Unbedingt.
Und was ich so traurig finde bislang, dass vielen so eine Vision oder ein Lebenskonzept, wenn das zerbrochen ist, ja völlig abhanden gekommen ist. Also viele wissen gar nicht mehr, wohin es geht, was habe ich noch für Werte, was habe ich für Visionen in meinem Leben. Und ja, das möchte ich wieder mit fördern und stärken. Das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit.
Ja, ja, toll. Unabhängig von Alleinerziehenden, noch so Burnout, gibt es da eine Geschlechterverteilung? Ist es allgemein so, dass mehr Frauen betroffen sind? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube...
Nee, ist auch, ich glaube, es ist ungefähr gleich verteilt. Also ich habe, also meine Erfahrung in der Klinik und der Praxis ist, dass es gleich verteilt ist, ja.
Okay. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, mit der Alexandra würde ich gern zusammenarbeiten, Richtung Burnout-Prävention oder vielleicht bin ich auch schon so im Burnout, welche Wege gibt es denn mit dir zusammen oder auf dich zu treffen, mit dir zusammenzuarbeiten, von dir zu lernen?
Also einfach unter meiner auf meine Webseite kommen, www.starkundalleinerziehend.de. Da gibt es die Möglichkeit, direkt Kontakt mit mir aufzunehmen,
ja,
und mir eine E-Mail zu schreiben. Und dann werde ich dementsprechend schauen, was für denjenigen passend ist. Und es gibt auch die Möglichkeit für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Das können wir dann via Skype oder Google Hangouts vornehmen.
Super, und dann habe ich gesehen, hast du auch so eine Videoserie jetzt gemacht.
Ja, ich bin gerade dabei. Videokurs 1 ist schon veröffentlicht. Videokurs 2 arbeite ich gerade dran.
Ja, wie kommt der geneigte Hörer dazu, den Videokurs anzusehen?
Einfach sich seine E-Mail einzutragen in das E-Mail-Feld und dann wird dieser erste Videokurs direkt in das E-Mail-Fach geschickt. Also sofort per erster E-Mail bekommt derjenige den Zugang.
Super.
Kostenlos.
Super. Wenn ich jetzt nicht alleinerziehend bin, kann ich mich dann trotzdem Richtung Burnout an dich wenden oder sagst du, nee, ich bin nur für Alleinerziehende zuständig?
Sonst auch gerne. Und ich würde ganz speziell dann gucken, ob das passt oder in welche Richtung das geht oder auch gegebenenfalls gerne weiterempfehlen.
Okay.
Also das ist auch durchaus möglich. Ja.
Super. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich werde das alles in die Shownotes packen, deinen Blog und so weiter, den Kontakt. Hat mich total gefreut.
Ja, habe ich auch.
Dieses spannende Thema, wo man sich wahrscheinlich noch stundenlang unterhalten könnte oder wir. Hier so kurz, kompakt, dass du das uns alles mal erzählt hast, dass wir jetzt einfach ein Bild haben. Und ich denke, jeder kann jetzt bei sich selbst überprüfen, wie sieht das bei mir aus? Wie perfektionistisch bin ich? Wie Burnout-gefährdet bin ich? Denn viel schöner als Burnout ist ja Burn-for, also für irgendwas brennen und machen, so wie du, Alexandra, für diese Geschichte und Leuten da helfen, speziell Alleinerziehenden, finde ich ganz, ganz toll. Gut, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank auch, Stefan.
Und dann sage ich, wie immer, lebe deine Gesundheit.
Mehr Denkanstöße, Ideen, Tipps und Hinweise zum Thema Gesundheit findest du auf www.gesundheit-tun-go.de.